Liebe Freundinnen und Freunde des dritten Frühlings, auch heute bleiben wir in den Niederlanden. Schon lange faszinieren mich Unterschiede zwischen Kulturen, wie sie sich zum Beispiel am Dreiländereck in Aachen, also an der Grenze von den Niederlanden, Belgien und Deutschland zeigen. Die Unterschiede, zum Beispiel in der Bauweise der Häuser, Sitten und Gebräuche bis hin zur Ernährungsweise, sind deutlich. Doch die Gründe für diese Unterschiede zu fassen, erheblich schwieriger. Aber offensichtlich haben diese Unterschiede im weitesten Sinn mit Geschichte, diesem komplexen Geflecht diverser Aspekte zu tun. Mein erstes Bildbeispiel stammt aus dem Jahr 1652 von dem Maler Cäsar von Everdingen. Es zeigt einen belebten Marktplatz einer niederländischen Stadt, wohl Haarlem, wie die große Kirche im Hintergrund andeutet. Davor ein dichtes Figurengewimmel, vor allem rechts mehr bürgerlichem, links mehr klassizistischem architektonischen Rahmen. In der Bildmitte eine Gestalt, die dem unkundigen Betrachter wohl rätselhaft bleiben muss. Ein einfach gekleideter älterer Mann mit angezündeter Laterne in der erhobenen Rechten, der suchend um sich blickt. Es handelt sich um ein Motiv, das in der Malerei des Barocks mehrfach auftaucht. Eine Anekdote über den antiken griechischen Philosophen Diogenes. Diogenes, bekannt für seine Bedürfnislosigkeit und Radikalität in seiner Haltung, soll eines Tages über den von Menschen wimmelnden Marktplatz in Athen geschritten sein, mit angezündeter Laterne und den Worten: Ich suche einen Menschen. Das Mauritshuis in Den Haag, in dem sich das Gemälde heute befindet, hilft uns bei der Deutung, indem es ein Wort hinzufügt. Diogenes sucht einen honest man, also einen anständigen Menschen. Was für ein gnadenloses Urteil über Athen, das Diogenes hier zugeschrieben wird. Und dieses Urteil wird vom niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts offenbar auf die Gesellschaft seiner Zeit übertragen. Doch der Sachverhalt ist komplizierter. Das Mauritshuis verweist in seinem Titel auch darauf, dass es sich bei dem Bild um ein Porträt der in Haarlem ansässigen Familie Stein handelt. Und wenn wir das Gemälde genauer betrachten, stellen wir fest, dass der junge Mann rechts von Diogenes respektvoll seinen Hut vor dem Philosophen zieht. Es ist der 16-jährige Augustin Stein. Auch der links von Diogenes stehende schwarz gekleidete Mann, der den Betrachter direkt ansieht, gehört zur Familie. Ebenso wie das Paar am rechten Bildrand. Bei dem Mann handelt es sich um den zu der Zeit der Entstehung des Bildes schon verstorbenen ehemaligen Bürgermeister von Haarlem. Mit diesen Porträts, die im Gemälde engstens verknüpft werden mit der Diogenes-Anekdote, bekennt sich die Familie zu den hohen moralischen Ansprüchen des Philosophen. Und hier sollte man in der Interpretation allerdings vorsichtig bleiben, wird das Ganze auch zu einem Panorama calvinistischer Tugenden. Die Auserwähltheit durch Gott, die sich in Erfolg und Wohlstand zeigt, die Wohlgeordnetheit des Ambientes, vielleicht auch eine gewisse Strenge gegen sich selbst in der ernsten, aufrechten Haltung der Protagonisten. Hinzuweisen ist noch auf eine Szene links im Hintergrund, die leicht übersehen werden könnte. Hinter der Schubkarre ist ein orientalisch gekleideter Mann mit Zepter und Krone zu sehen, der sich zu einem älteren Mann herunterbeugt, der offenbar etwas erwidert. Nur schwer zu erkennen ist das Fass, in dem er sitzt. Auch diese Szene bezieht sich auf Diogenes. Bedürfnislos wie er war, soll er in einer Tonne gelebt haben. Ein hochaktuelles Vorbild für die Tiny Houses. Auch die Trinkschale soll er fortgeworfen haben, als er feststellte, dass man auch aus der hohlen Hand trinken kann. Und als Alexander der Große ihn fragte, welchen Wunsch er ihm erfüllen könne, erwiderte er nur, so berichtet die Legende, geh mir aus der Sonne. Welch ein Ideal an Unabhängigkeit, ein Triumph des Geistes über Macht und Gewalt. So ist diese Szene immer wieder gedeutet worden. Und hier in unserem niederländischen Gemälde könnte sie darüber hinaus politische Implikationen haben. Auf die seit 1581 bestehende Lossagung der niederländischen Provinzen von der spanisch-habsburgischen Krone verweisen. Dagegen steht Cäsar von Everdings Künstlerkollege Peter Paul Rubens sozusagen auf der anderen Seite der Grenze. Sesshaft in Antwerpen, also im spanisch gebliebenen Flandern, ist er ein Maler der Gegenreformation. Doch hier wie dort werden Motive aus der griechischen Mythologie aufgegriffen und damit grundsätzliche Fragen, das Menschsein betreffend, thematisiert. Das um 1618 entstandene und 1625 erweiterte Gemälde Der trunkene Silen kann als Beispiel dafür gelten. Reinhild Stefan Maser ist in ihrer Dissertation den vielfältigen möglichen Bedeutungsebenen dieses bacchantischen Triumphzugs nachgegangen. Uns heutigen ist wohl nicht nur die üppig sinnliche Malweise, sondern auch das Thema erst einmal fremd. Was will uns der Künstler damit sagen? Trinkt nicht so viel? Und das war's? Und dazu viel nacktes Fleisch? Doch schauen wir einmal genauer hin. In der Bildmitte der vorwärts taumelnde, trunkene Silen. Ein älterer Mann von großer Leibesfülle, so berauscht, dass er von seinen Begleitern und Begleiterinnen gestützt werden muss. Doch der Silen gilt in der Mythologie auch als Erzieher des Weingotts Dionysos und somit als Inbegriff von Weisheit. Stefan Maser schlägt von hier eine Brücke zu Sokrates und zum philosophischen Rausch oder Wahnsinn, von dem Platon spricht. Ja, Sokrates wird im platonischen Symposion ausdrücklich mit Standfiguren von Silenen verglichen, die äußerlich zwar hässlich seien, inwendig aber überaus Schönes enthielten. Wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, wird das Gemälde von Rubens damit zu einer bildlichen Reflexion von Äußerem und Innerem, Sichtbaren und Unsichtbaren. Ein beliebtes Bildthema des Barock war Sokrates, der Jünglingen einen Spiegel hinhält mit der Aufforderung, wenn sie schon äußerlich schön seien, sich dem innerlich anzugleichen, wenn aber hässlich, so doch innerlich schön zu werden. So plump argumentiert Rubens nicht, sondern sein Sokrates-Silen bleibt ambivalent. Rubens, der sich selbst als Stoiker verstand, also als jemand, der den Wechselfällen des Lebens mit Gleichmut entgegentritt, zeigt verdichtet in diesem Bild die ganze Fülle des Lebens. Alte und junge, Menschen, Tiere und Zwitterwesen. Und Zwischentöne. Hinter dem Silen ein Mann, der ihn ziemlich derb in den Oberschenkel kneift. Und die symbolische Bedeutung noch derber. Gemeint ist damit wohl Geschlechtsverkehr. Und da der Silen wohl volltrunken ist, wohl kein Freiwilliger. Ja, auch Männer vergewaltigen Männer. Dass es sich hier um einen Schwarzen handelt, ist wohl dem Schwarz-Weiß-Denken dieser Zeit und nicht nur dieser Zeit geschuldet. Der Silen erträgt diese B- oder Misshandlung mit stoischem Gleichmut. Stefan Maser sieht hier Parallelen nicht nur zu Sokrates, der das ungerechte Todesurteil annimmt, sondern auch zur Passion Christi. Auch dieser bakantische Zug beschreibt also kein gewaltfreies Paradies, sondern die irdische Welt mit all ihren Widersprüchen. Der erst 1577 geborene Rubens hat das Jahr 1566 nicht miterlebt. Das Jahr der calvinistischen Bilderstürme in Kirchen, die Aufstände in den niederländischen Städten, die von Herzog Alba blutig niedergeschlagen wurden. Doch auch er erlebte Europa in Aufruhr. Die Zeit bis zum Westfälischen Frieden 1648 ist noch lang. So kann man in dem Tiger vor dem trunkenen Silen, der durch den Genuss von Weintrauben und wohl auch Wein sanftmütig wird, vielleicht auch eine Friedensutopie sehen. Eine Hoffnung auf ein friedliches Miteinander der vielgestaltigen Figuren des Bildes und der Welt jenseits des Bildes. Und vielleicht darüber hinaus auf die Hoffnung auf Frieden nicht nur außen, sondern auch im Innern des Menschen. Auf einen Ausgleich von Ratio und Affekten oder einfacher gesagt von Kopf und Bauch. In diesem Sinne könnte, wie Frau Dr. Dietlinde Friedrich vorgeschlagen hat, der Schwarze hinter dem Silen psychologisch verstanden auch ein Sinnbild des Schattens des Menschen sein. Des Schattens, der jeden Menschen begleitet und mit dem die Aussöhnung nicht leicht fällt. Und der einen manchmal kneift. Zum Schluss, wie ich finde hier ganz passend, noch eine gestickte Spruchweisheit aus einem kleinen Heimatmuseum in der südlichen Provinz Zeeland. Ich übersetze aus dem Niederländischen: Auf dem Weg des Lebens kriegt niemand ein Programm.